Das Thema Einheit in der Kirche und Einheit unter den Kirchen, das ist schon seit dem ersten Jahrhundert ein aktuelles Thema. Bis heute. In einem Lied vorhin klang es schon durch, die Bibelstelle aus dem Kapitel 17 im Johannesevangelium. Jesus betet zum Vater für die Seinen. Und Kapitel 17, Vers 20 und folgende. Das soll auch ein Gebet sein, dem wir uns anschließen. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Im der Apostelgeschichte, da können wir nachlesen, wie die Gemeinde zu Anfang an diese Einheit wirklich vorgelebt hat, obwohl es auch manchmal Meinungsverschiedenheiten über manche Fragen gab. Und am Ende konnten sie doch zusammensitzen und sagen, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, also den Heidenchristen keine weiteren Lasten aufzubürden. Also nicht sie erst im Sinn des Alten Testamentes zu treuen Juden zu machen, ehe sie dann dazu obendrein auch noch Christen werden könnten, sondern dass der direkte Zugang zu Jesus Christus für alle Menschen, für alle Völker offen ist. Und wenn wir so die Kirchengeschichte anschauen, da gab es oft Meinungsverschiedenheiten, die nicht in dieser Offenheit wie beim Apostelkonzil gelöst wurden, sondern wo Verletzungen gegenseitig geschahen, der eine dem anderen das volle Christsein in Frage gestellt hat und einer den anderen ausgegrenzt hat. Und wenn man so wirklich nachschaut, die vielen Spaltungen sind zwar zum Teil auch durch unterschiedliche Auslegungen des Wortes Gottes der Bibel entstanden, aber diese unterschiedlichen Auslegungen allein waren es nicht, sondern oft so menschliche Uneinigkeiten und Spannungen, wo dann der eine erst recht diesen Punkt und der andere erst recht den anderen Punkt betont hat. Ich denke zum Beispiel an der Situation, als Martin Luther auftrat und seine Thesen dort an der Schlosskirche von Wittenberg dort annagelte. Wenn wir heute mit den Erfahrungen unserer Kirche und unseres Konzils diese, ich weiß nicht mehr genau, wie viel, 85 Thesen oder was waren, es durchliest, ich persönlich könnte 80 davon auch unterschreiben und unterstützen. Nur bei 5 ist er meiner Meinung nach irgendwo zu weit gegangen und hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und was hat man damals damit gemacht? Anstatt umzukehren, Buße zu tun und zu sagen, ja, in diesen 80 Punkten hast du recht, wir müssen zurückkehren zu den Ursprüngen. Hat man gesagt, nein, du bist ein Ketzer, denn in 5 Punkten können wir dich widerlegen. Da liegst du falsch. Ne? Das war das Problem. Ich glaube, heute sieht man manches anders und trotzdem gibt es heute auch Spannungen und zwar noch viel, viel gravierendere als damals. Innerhalb unserer katholischen Kirche. Denken wir nur an so Ideen, die etwa beim Kirchenvolksbegehren verbreitet wurden oder so manche Theologen, was hineinwirkt in die Priesterausbildung, in die Ausbildung der Religionslehrer, wo manches Mal, ich glaube, die Trennungslinie nicht mehr so ist, dass man sagt, ja, hier ist die katholische Linie und dort ist eine protestantische Linie. Dieser Unterschied ist viel geringer geworden im Vergleich zu denen Unterschieden, die wir innerhalb unserer Kirche sieht und auch unter anderen innerhalb etwa der anglikanischen Kirche oder der evangelisch-lutherischen Kirche, zwischen denen, die wirklich dem lebendigen Gott auch heute zutrauen, zu wirken und gläubig und betend und demütig sein Wort annehmen, und den anderen, die alles besser wissen wollen und alles hinterfragen. Das ist der Hauptunterschied und Trennung, die heute den Leib Christi teilt. Unsere Kirche ist inzwischen etwas weiser geworden und grenzt Leute nicht mehr so schnell aus, wie das früher war. Wenn sie in irgendeinem Punkt vielleicht doch falsch liegen. Das Einzige, ein evangelischer Pfarrer hat mir gesagt, diese Lehren, die sind ja überhaupt nicht mehr christlich, ist, dass die Kirche vielleicht solchen Leuten die Lehrbefugnis entzieht und sagt, die sind nicht fähig, in Zukunft Priester auszubilden. Etwa das Hans Küng oder Eugen Drewermann sind nicht aus der Kirche ausgeschlossen worden, sondern es wurde nur die Befugnis entzogen, im Namen der Kirche zu lehren. Das ist also ein großer Unterschied. In römischen Weltkatechismus, dem Katechismus der katholischen Kirche, da steht unter dem Absatz 3, beim Glaubensbekenntnis, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche, Folgendes: Die Kirche ist von ihrem Stifter, von Jesus her, als eine einzige Einheit geplant und gewollt. Die Kirche ist eine von ihrem Ursprung her eine Kirche. Höchstes Vorbild und Urbild dieses Geheimnisses ist die Einheit des einzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der Personen. Die Kirche ist eine von ihrem Gründer her. Dieser, der menschgewordene Sohn Gottes, hat durch sein Kreuz alle Menschen mit Gott versöhnt und die Einheit aller in einem Volk und in einem Leib wiederhergestellt. Die Kirche ist eins von ihrer Seele her. Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche erfüllt und leitet, schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und verbindet sie in Christus so innig, dass er das Prinzip der Einheit der Kirche ist, also der Heilige Geist. Die Einheit gehört also zum Wesen der Kirche. Clemens von Alexandrien im 2. Jahrhundert predigt: O welch geheimnisvolles Wunder! Einer ist der Vater aller Dinge, einer auch der Logos aller Dinge und der Heilige Geist ein und derselbe überall. Und es gibt auch nur eine einzige jungfräuliche Mutter. Ich liebe es, sie Kirche zu nennen. Von Anfang an weist indes diese eine Kirche, die schon im ersten Jahrhundert im Gegensatz zu den Ortsgemeinden kat Hollentengen, also über die ganze Erde verbreitet ist, daher Katholikä, das heißt die über die ganze Welt verbreitete, daher der Name katholisch, also universale Kirche, nicht? Im Gegensatz zu einem kleinen Teil davon, einer Ortsgemeinde, die auch Kirche genannt wurde. Diese Kirche weist aber von Anfang an schon eine große Vielfalt auf. Diese rührt einerseits von der Unterschiedlichkeit der Gaben Gottes her, andererseits von der Vielzahl der diese Gaben Gottes empfangenden Menschen. In der Einheit des Gottesvolkes kommen die Verschiedenheiten der Völker und Kulturen zusammen. Unter den Gliedern der Kirche besteht eine Vielfalt von Gaben, Aufgaben, Lebensbedingungen und Lebensweisen. Und in der kirchlichen Gemeinschaft gibt es zu Recht Teilkirchen, die über eigene Überlieferungen verfügen. Da wird besonders auch auf verschiedene Ostkirchen hingewiesen. Der große Reichtum an Verschiedenheiten steht der Einheit der Kirche nicht entgegen, sondern die Sünde und ihre Folgen belasten und bedrohen diese Gabe der Einheit unablässig. Darum muss der heilige Paulus die Epheser mahnen, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Immer wieder erleben wir es, auch heute, dass Leute, die wirklich entschieden Jesus nachfolgen wollen und sich wirklich für sein Reich einsetzen, unter menschlichen Spannungen leiden und einander verletzen und dann irgendeine Kleinigkeit auf die Goldwaage legen und damit gegen den anderen zu Felde ziehen und der andere wehrt sich und tut Ähnliches. Und so kommt Spaltung herein, die eigentlich nicht von der Sache her eigentlich notwendig wäre. Welches sind nun die Bande der Einheit? Der Katechismus hier schreibt: Vor allem ist es die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Kolosser 3, 14. Die Einheit der pilgernden Kirche wird aber auch durch folgende sichtbare Bande der Gemeinschaft gesichert. Das Bekenntnis ein und desselben von den Aposteln überlieferten Glaubens, wie wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis aussprechen. Das zweite ist die gemeinsame Feier des Gottesdienstes, vor allem der Eucharistie, aber auch der übrigen Sakramente. Und das dritte, die apostolische Sukzession, die durch das Weihesakrament die brüderliche Eintracht der Familie Gottes aufrechterhält. Leider ist in den letzten beiden Punkten apostolische Sukzession und Einheit in den Sakramenten, die wir mit den Ostkirchen immer noch gemeinsam haben, Gott sei Dank, in den Kirchen seit der Reformation des Westens leider irgendwie verloren gegangen. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, im Dokument Lumen Gentium, das ist hier im Katechismus zitiert, heißt es: Die einzige Kirche Christi zu weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen. Ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut. Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in, das heißt subsistit, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Dieses Wort ist verwirklicht, subsistit, erklärt also, dass es wirklich da ist, aber nicht exklusiv, dass es nur darin da ist. Es wird dann anerkannt, dass im Dekret des Konzils über den Ökumenismus gesagt wird, in der katholischen Kirche Christi, die die allgemeine Hilfe zum Heil ist, kann man die ganze Fülle der Heilsmittel erlangen. Denn einzig dem Apostelkollegium, dem Petrus vorsteht, hat der Herr, so glauben wir, alle Güter des neuen Bundes anvertraut, um den einen Leib Christi auf Erden zu bilden, dem alle völlig zugeordnet sind. Die schon auf irgendeine Weise durch ihren Glauben zum Volk Gottes gehören. Aber dann heißt es auch, in dieser einen und einzigen Kirche Gottes sind schon von den ersten Zeiten an Spaltungen aufgekommen, die der Apostel als schwer verwerflich tadelt. In den späteren Jahrhunderten aber sind ausgedehntere Uneinigkeiten entstanden und es trennten sich nicht unbedeutende Gemeinschaften von der vollen Gemeinschaft der katholischen Kirche, bisweilen nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten. Zu den Spaltungen, welche die Einheit des Leibes Christi verwunden, man unterschied bisher dabei Häresie, Apostasie oder Schisma, kommt es nicht ohne die Sünden der Menschen. Wo Sünden sind, da ist Absonderung, Vielfalt, Spaltungen. Da entstehen Sekten im Sinn, dass jemand einem, der etwas ganz Neues hat, nachfolgt und sich dadurch abspaltet vom Leib der Kirche. Da entstehen auch Streitgespräche. Wo aber Tugend ist, da wächst Einmütigkeit, da Einheit. weshalb alle Gläubigen eines Herzens und einer Seele waren. So schreibt Origenes in seinem Kommentar zum Propheten Ezechiel seine Vision. Denen aber, die jetzt in solchen Gemeinschaften geboren sind und mit dem Glauben an Christus erfüllt werden, können keine Vorwürfe wegen der Sünde der Trennung gemacht werden. Und die katholische Kirche begegnet ihnen in brüderlicher Achtung und Liebe. Sie werden aufgrund des Glaubens und der Taufe gerechtfertigt, Christus einverleibt, und darum gebührt ihnen der Ehrenname des Christen. Und mit Recht werden sie von den Kindern der katholischen Kirche als Brüder im Herrn anerkannt. Zudem sind außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden. Das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere Gaben des Heiligen Geistes und auch sichtbare Elemente. Der Geist Christi bedient sich dieser Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften für viele Menschen als Mittel zum Heil. Schön, dass das in unserem Katechismus steht, wo man wirklich kirchliche Gemeinschaften anderer Art als so anerkennt, dass wir sehen, der Geist Christi bedient sich ihrer. Muss man also positiv sehen. Ihre Kraft kommt aus der Gnaden- und Wahrheitsfülle, die Christus der Kirche anvertraut hat. Denn alle diese Güter stammen vom gleichen Christus und führen zu ihm hin und drängen so zur Einheit. Und dann kommt noch das Zitat, das ich schon zu Anfang vorgelesen habe. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe schon oft von Missionaren gehört, die gesagt haben, wenn sie alleine in einer Gegend waren, bei Naturvölkern und die Heilsbotschaft von Jesus verkündet haben, war eine große Aufnahmebereitschaft dafür da. Widerstände kamen hauptsächlich, wenn dann auf einmal als Konkurrenz andere Kirchen da waren und die eine Kirche sozusagen gegen die andere sprach und gepredigt hat, dass die Leute dann sagten, ja, was ist jetzt richtig? Jetzt können wir uns gar nicht mehr aus. Das ist auch nichts Gescheites. Die sind ja unter sich nicht eins. Christentum taugt also nichts. Das war die Schlussfolgerung. Manche, etwa ein Mahatma Gandhi, hat auch gesagt, dass er fasziniert ist von Jesus von Nazareth und von seinem Evangelium. Und er wäre Christ geworden, wenn er nicht den Christen begegnet wäre, die nicht danach gelebt haben und noch dazu untereinander zerstritten waren. Das hat ihn abgeschreckt. Um den Ruf zur Einheit aller Christen zurückzufinden, Das Verlangen, zur Einheit aller Christen zurückzufinden, ist eine Gabe Christi und ein Ruf des Heiligen Geistes. Mit menschlichen Mitteln oder Konferenzen, so notwendig die auch sind, um einen vielleicht niedrigsten gemeinsamen Nenner zu finden, ist es nicht getan. Wir müssen das, was wir als die Fülle dessen, was Gott uns anvertraut hat, ringen und die ganze Fülle, an der ganzen Fülle der Wahrheit festhalten, aber mit einer Liebe und Wissen, mit menschlicher Kraft allein geht es nicht. Es bedarf, heißt es hier, einer dauernden Erneuerung der Kirche. Dazu ruft uns auch der Papst auf in seiner Enzyklika, in dem Rundschreiben Tertio Millennio Adveniente, das heißt zur Ankunft des Jahres, des dritten Jahrtausends, also man könnte besser übersetzen, Vorbereitung auf das Jahr 2000. Also eine dauernde Erneuerung der Kirche in einer größeren Treue zu ihrer Berufung. Diese Erneuerung ist Triebkraft der Bewegung hin zur Einheit. Ich habe mal in einer evangelikalen Zeitschrift gelesen, als Kommentar über das Zweite Vatikanische Konzil: Wer hätte geglaubt, dass sich in dieser erstarrten römischen Kirche noch der Heilige Geist bewegen könnte? Aber dieses Wunder ist vor unseren Augen geschehen. Die Prälaten, haben die sich ausgedrückt, haben doch tatsächlich Orientierung am Wort Gottes der Bibel gesucht und sich bereit erklärt, offen zu sein für den Heiligen Geist. Wie kann da der Heilige Geist einer solchen Einladung widerstehen? Das war der Kommentar. Also sehr positiv in diesem Sinn. Das Zweite, was verlangt wird, zur Einheit hin, die Bekehrung des Herzens. Die Bekehrung des Herzens, um nach einem reinen Leben gemäß dem Evangelium zu streben. Denn die Untreue der Glieder gegenüber der Gabe Christi verursacht die Trennungen. Das Dritte, wozu wir da ermutigt werden, ist das gemeinsame Gebet. Denn die Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens ist in Verbindung mit dem privaten und öffentlichen Gebet für die Einheit der Christen als die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung anzusehen. Sie kann mit Recht geistlicher Ökumenismus genannt werden. Dann, worum wir uns weiter mühen sollen, ist die gegenseitige brüderliche Kenntnis. Man kennt ja den anderen viel zu wenig und unterstellt, wer weiß, in was er falsch liegt. Und wenn man wirklich einmal kennenlernt, merkt man, wie viel mehr doch gemeinsam ist. Und dann ökumenische Bildung der Gläubigen, vor allem der Priester. Auch das kommt leider bei uns sehr zu kurz. Dann weiter auch das Gespräch zwischen den Theologen und die Begegnung zwischen den Christen der verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften. Also was menschlich möglich ist, sollen wir tun. Das Gespräch auf Theologenebene geschieht es. Auf höchster Ebene sogar Gesprächskommissionen zwischen Vatikan und Pfingstkirchen gibt es zum Beispiel. Und Vatikan und Anglikanen und verschiedene Richtungen. Dann aber auch zwischen den Christen. Also nicht so voller Berührungsängste sein. Und wenn man merkt, dass einer, ja, fähig ist, mit Christen anderer Kirchen in Kontakt zu sein, mit denen zu beten oder auch einmal gegenseitig Redner auszutauschen, dann nicht gleich sie verdächtigen, dass sie, wer weiß, wie falsch liegen, sondern dankbar, positiv das sehen, ganz im Sinne eines gesunden Ökumenismus. Und dann wird auch noch gefordert, die Zusammenarbeit der Christen verschiedener Bekenntnisse in den verschiedenen Bereichen des Dienstes am Menschen. Mir hat in der Kosilo-Bewegung Australiens mal ein Vortrag von einem gefallen, der gesagt hat, er war an seinem Arbeitsplatz, fühlte er sich als der einzige Christ. Und es herrschte ein sehr antichristliches Klima und keine Einheit und so viel Hass und Konkurrenz und Ellbogenstreben. Am Arbeitsplatz beten, dass der Herr dir Bundesgenossen zeigt, die auch glauben. Und auf einmal sah er dort in der Mittagspause am Freitag einen Arbeitskollegen, der ihm bisher noch überhaupt nicht aufgefallen war, außer dass er nicht zu denen gehörte, die fluchten oder wer weiß was taten. Er saß da und las die Bibel. Und er sagte, was machst du da? Ja, am Freitag, da tue ich Fasten und anstatt zu essen, lese ich die Bibel und das hilft mir. Da sagte der andere, Mensch, könnten wir das nicht gemeinsam machen? Und so entstand am Freitagmittag, anstatt Mittagessen, das fiel dann aus, ein kleiner Bibel- und Gebetskreis am Arbeitsplatz. Und nach einer Zeit lang waren sie nicht mehr zu zweit, sondern zu fünft. Und das Klima hat sich geändert. Die haben für ihren Arbeitsplatz gebetet. Und der eine, der das war, er dachte gar nicht, was das war, stellte sich heraus, dass das ein Baptist war, der mit der Bibel. Und danach kam noch ein Methodist dazu und dann noch ein Anglikaner. Und diese Einheit am Arbeitsplatz, Gottes Reich, die Ideen Jesu nach seinem Evangelium wirksam werden zu lassen, trug Früchte. In der vorhin schon erwähnten Enzyklika hin auf das Jahr 2000 schreibt unser jetziger Papst, dass wir Buße tun sollen und umkehren müssen, besonders auch für jene Sünden, die die von Gott für sein Volk gewollte Einheit beeinträchtigt haben. Mehr noch als im ersten Jahrtausend hat die kirchliche Gemeinschaft im Verlauf des nun zu Ende gehenden Jahrtausends oft nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten schmerzliche Trennungen erlebt, die offenkundig dem Willen Christi widersprechen und der Welt ein Ärgernis sind. Diese Sünden der Vergangenheit lassen ihre Last leider noch immer spüren und bestehen als dieselben Versuchungen auch in der Gegenwart weiter. Dafür gilt es, Wiedergutmachung zu leisten, indem Christus inständig um Vergebung angerufen wird. Und unser Papst hat dann noch eine zweite Enzyklika geschrieben, Ut omnes unum sint, damit alle eins werden. Und da hat er direkt im Namen der katholischen Kirche auch die anderen Kirchen und getrennten Christen um Vergebung gebeten für all die Sünden, die von unserer katholischen Seite aus mit Schuld waren an der Trennung. Jetzt hier in dieser Enzyklika schreibt der Papst weiter, in diesem letzten Abschnitt dieses Jahrtausends muss sich die Kirche tief betrübt und mit inständiger Bitte an den Heiligen Geist wenden und von ihm die Gnade der Einheit erflehen. Das ist ein entscheidendes Problem für das evangelische Zeugnis in der Welt. Vor allem nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind großzügig und engagiert viele ökumenische Initiativen ergriffen worden. Die gesamte Aktivität der Ortskirchen und des Apostolischen Stuhls hat in diesen Jahren sozusagen einen ökumenischen Atem angenommen. Der päpstliche Rat für die Förderung der Einheit der Christen ist zu einem der wichtigsten Zentren geworden, die den Prozess vorantreiben, der die volle Einheit zum Ziel hat. Wir sind uns freilich alle bewusst, dass die Erreichung dieses Zieles nicht allein Frucht menschlicher Anstrengung sein kann, auch wenn diese unerlässlich ist. Die Einheit ist schließlich Gabe des Heiligen Geistes. Von uns wird verlangt, dieser Gabe dadurch zu entsprechen, dass wir Leichtfertigkeiten und Unterlassungen im Zeugnis für die Wahrheit nicht nachsichtig übergehen, sondern die vom Konzil und von den nachfolgenden Dokumenten des Heiligen Stuhls vorgezeichneten Richtlinien und Weisungen, die auch von vielen Christen, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, geschätzt werden, großzügig in die Tat umsetzen. Hier liegt also eine der Aufgaben der Christen auf dem Weg zum Jahr 2000. Das Herannahen des Endes des zweiten Jahrtausends spornt alle zu einer Gewissensprüfung und zu passenden ökumenischen Initiativen an, sodass man im großen Jubeljahr, 2000 nennt Papst ein Jubeljahr, wenn schon noch nicht die in völliger Einheit, so doch wenigstens in der Zuversicht auftreten kann, der Überwindung der Spaltung des zweiten Jahrtausends sehr nahe zu sein. Dazu bedarf es, das sieht jeder, einer enormen Anstrengung. Man muss den Dialog über die Lehre fortsetzen, die sich vor allem aber stärker dem gemeinsamen Gebet widmen. Dieses wurde nach dem Konzil mehr verstärkt, muss aber noch weiter anwachsen und immer mehr die Christen mit einbeziehen, in Übereinstimmung mit der großen Fürbitte Christi vor seiner Passion. Alle sollen eins sein. Übrigens hat der Papst den Leitern der charismatischen Erneuerung bei einem internationalen Leitertreffen in Rom, ich habe so die Ansprachen bei mehreren Treffen, ich glaube so alle 4 Jahre kommen sie in Rom zusammen, international, gehört, wo der Papst dann immer sie traf, einmal waren es 500 Mitglieder aus allen Ländern der Welt. Da hat er zum Beispiel einmal gesagt, ich rechne mit euch zur Vorbereitung auf das Jahr 2000, das war 88, dass ihr mir helft, überall in euren Regionen und Diözesen Evangelisationswerke aufzubauen und Laien zu schulen für diesen Dienst der Neuevangelisierung in euren Ländern. Das war auch der Grund, weshalb wir ein Evangelisationswerk aufgebaut haben. Dieser Appell des Papstes. Und dann hat er auch gesagt, ich weiß nicht mehr, welches der Jahre es war, dass er sich freut, dass in der charismatischen Erneuerung die ökumenische Dimension, eine brüderliche Zusammenarbeit mit Christen verschiedener Kirchen, die die gleiche Erfahrung des Heiligen Geistes gemacht haben, ermöglicht. Und dass diese Chance genutzt werden soll, um miteinander zu beten, miteinander den Glauben zu verkünden für die Evangelisation und auch die Einheit der Christen sozusagen von unten her zu fördern und aufzubauen. Das hat also der Papst positiv anerkannt. Umso weniger kann ich verstehen, wie heute bis hinein in die charismatische Erneuerung die eine Gruppe der anderen vorwirft, sie seien nicht katholisch, weil sie auch Kontakt zu Freikirchen haben. Ich persönlich sage im Gegenteil, Gott sei Dank, dass wir solche Gruppen haben, die diesen Kontakt wahrnehmen. So etwas müsste man stärken und fördern. Und wie der Papst in Ut Omnes Unum Sint in der Enzyklika sagt, der Dienst, die Arbeit für die Ökumene ist wesentlich für die Zukunft der Kirche und Verweigerung ökumenischen Handelns ist Sünde. Auch ein Zitat. Trennung ist also nicht Gottes Wille. Ich habe mal ein Exerzitien bei Pater Lombardi mitgemacht. Und der hat zu diesem Punkt Folgendes gesagt. Gott ist seinem Wesen nach ein Einziger, hat sich aber in seiner Offenbarung entfaltet. Aus dem einzigen Ursprung, dem Vater, kommt der Logos, das ausgesprochene Wort, der Sohn Gottes, von Ewigkeit her. Aber er strömt, er kommt vom Vater. Und aus der Beziehung der Liebe und der Einheit vom Vater und vom Sohn ist diese gegenseitige Beziehung der Liebe so göttlich, so persönlich, dass es Person ist, die Person des Heiligen Geistes, die dritte Person in dem einen dreipersönlichen Gott. Gott ist einer und er entfaltet sich. Und wir Menschen, und das ist Tatsache, sind nicht eins. Und darum darf man nicht von der falschen Richtung ausgehen, so nach dem Motto, wir müssen eins sein. Also wenn du nicht mit mir eins bist und wenn du nicht mein Bruder bist, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das ist also das ganz Verkehrteste. Sondern wir müssen von der Tatsache ausgehen, dass wir oft getrennt sind. Dass wir darum von der dritten Person Gottes, vom Heiligen Geist ausgehen müssen. Wir müssen uns alle ganz vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und der Heilige Geist wird uns dann zum Logos, nicht? Einheit in der Lehre, Wort Gottes, führen, dass wir es einmütig verstehen lernen. Das geht nicht, wenn wir auf unser menschlichen Verstand und unsere Rechthaberei pochen, dann wird's sicher wieder zu Spaltungen kommen, sondern wenn wir uns vom Heiligen Geist erfassen und füllen und führen lassen. Und dann, der Heilige Geist ist ja die Liebe. Wir müssen also anfangen, die anderen so, wie sie sind, zu lieben. Ohne erst Forderungen zu stellen, wie sie werden müssen, wie sie handeln müssen, was sie glauben müssen. Wir müssen sie zuerst einmal lieben. Und dann uns vom gleichen Heiligen Geist, und es gibt nur einen einzigen Heiligen Geist in allen Kirchen, zur Einheit des Logos führen lassen, zu Christus. Und wer vom Geist Gottes erfüllt ist und Jesus kennenlernt, der wird dann auch spüren, wie er von diesem Gott geliebt und angenommen ist und er kann zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Das ist also eine Chance der charismatischen Erneuerung, die doch in allen Kirchen ausgebrochen ist, wie der Papst sagt, und darum besonders eine Chance für die Kirche und für die Welt. Gerade durch die Zusammenarbeit von unten her, in Gebetskreisen, in Bibelgruppen, wo man einander liebt und miteinander in Liebe sich dem Wort Gottes nähert, viel mehr Chancen, als wenn man gleich, wie manche fordern, Einheit bei der Eucharistie verlangt, wo doch das Verständnis noch unterschiedlich ist. Heute Abend, bei der hatte ich um 18 Uhr eine Messe, da habe ich in Gedanken an den Vortrag zu dem heutigen Thema hier in Pentling eine von diesen Schweizer Hochgebeten genommen, die unter dem Motto sind, der Heilige Geist führt zur Einheit. Und ich habe es leider nicht mitgebracht, sonst hätte ich mit dieser wunderbaren Präfation schließen können. Aber da wird ausgedrückt, dein Geist führt die Glaubenden zur Einheit in Christus. Und auch die Bitte, dass das verstärkt sein möge. Ich bin überzeugt, dass die Einheit der Christen möglich ist und gar nicht in weiter Zukunft. Aber nicht mit menschlichem Machen, sondern dadurch, dass Gott eingreift und die Einheit schafft. In den nächsten Jahren wird manches erschüttert werden. Aber die Christen, die wirklich glauben, die wirklich lernen, nicht nur theoretisches Kopfwissen, dass das korrekt ist zu haben, darauf wird sowieso in Deutschland heute sehr wenig Wert gelegt, zum Teil sage ich sogar leider, innerhalb unserer Kirche zu wenig Kenntnis, dass diejenigen, die einfach schlicht und einfach sich am Wort Gottes orientieren und ökumenisch offen sind und mit anderen Christen zusammenarbeiten und zusammen beten, dass da manches wächst, was sonst am Zusammenbrechen ist. Das hat übrigens auch Kardinal Ratzinger gesagt, dass in der Kirche manches an bisherigen Strukturen nicht mehr haltbar sein wird. Dass aber eine Hoffnung für die Kirche da ist, wo Menschen sich zusammenschließen zu echten Kernen, heißen Kernen der Gesellschaft und des Glaubens, die ihren Glauben stärken durch ihre Liebe zueinander und durch ihre Offenheit, gläubig Gottes Wort anzunehmen. Das ist die Zukunft der Kirche. Und das gilt für Einheit innerhalb Gruppen und Gemeinden und Bewegungen. Das gilt für Einheit innerhalb unserer Kirche und das gilt für Einheit unter den verschiedenen getrennten Kirchen. Und Herr, so bitte ich dich, erfülle uns ganz mit deinem Geist, dass wir wirklich ein brennendes Herz haben, das, was du für uns getan hast, dankbar anzunehmen und anderen zu künden und mit all den Menschen, deren Herz in Liebe zu dir brennt, wirklich unsere Glaubensgeschwister zu sehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Herr, mach du uns eins. Amen.